So ihr Lieben, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Predigt und ich möchte starten mit einem kleinen Beispiel. Im Fußball und in anderen Sportarten gibt es besondere Rivalitäten. Ich glaube, so die bekannteste in Deutschland ist zwischen Schalke und Dortmund, würde ich jetzt mal sagen. Das kann Sammy vielleicht bestätigen. Echte Anhänger beider Teams würden niemals die Seite wechseln oder beim Derby mal in den anderen Block gehen und das Lied der anderen mitsingen. Ich glaube, das ist ausgeschlossen. Sie sind entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und heute soll es auch um eine Rivalität gehen, und zwar das, was die Damaris vorher schon angesprochen hat, Gott versus Götze. Gott oder Götze, wem vertraue ich mein Leben an? So, jetzt muss einmal natürlich die Präsentation starten. Der Helge ist dabei. Genau. Gott oder Götze, wem vertraue ich mein Leben an? Eine Entscheidung, eine Rivalität, die von weitaus bedeutender und wichtigerer Bedeutung ist für unser Leben. Benni und ich haben ja letzte Woche eine kleine Mini-Predigtserie gestartet zum Thema Habakuk, zum Buch Habakuk. Und die möchte ich heute fortsetzen und auch abschließen. Und dazu vielleicht erstmal ein kleiner Rückblick zur Auffrischung für die, die letztes Mal dabei waren und auch als Zusammenfassung für die, die letztes Mal nicht dabei sein konnten. Wir haben über Habakuk gesprochen, einen besonderen Propheten, weil er anders war als die anderen. Viele Propheten oder alle anderen Propheten haben eine Botschaft von Gott empfangen und diese ans Volk weitergegeben. Und bei Habakuk war es anders. Er hatte Dinge auf dem Herzen, die er Gott mitgeteilt hat. Und er hat Antworten dann bekommen, die er dem Volk weitergegeben hat. Und Fragen, die auf dem Herzen waren, waren zum Beispiel, warum lässt Gott das Unrecht in der Welt zu? Warum greift er nicht ein? Das geschah zu einer sehr instabilen Zeit. Er lebte in einer Zeit, wo Babylon immer mehr Einfluss gewann und Juda immer mehr unter diesem Einfluss stand, Gewalt und Streit herrschten, Gottes Gebote wurden missachtet. Und was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass solche Fragen, Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, dass sie genau richtig bei Gott sind, dass er das aushält, wenn wir ihm diese Fragen bringen. Der Name Habakuk bedeutet Umklammerer, dafür steht der Rettungsring auch noch hier, seht ihr ihn da? Und am Ende war die Quintessenz, Habakuk hält an Gott fest, er hält am Rettungsring fest und wenn er das tut, dann kann er auch noch andere Menschen retten, denn wenn man im Ozean schwimmt und im Rettungsring nicht festhält, dann hat man auch keine Chance, andere mitzunehmen. Und das war so die Message von letzter Woche. Und Gott hat ihm auch Antworten gegeben. Die waren vielleicht nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Nämlich würde Gott das babylonische Volk nutzen, die so komplett antigöttlich sind, um sein eigenes Volk, also das Volk, was noch übergeblieben ist vom Volk Israel, um sie zu strafen. Das war Gottes souveräne Antwort auf die Fragen, die er gestellt hat. Und das Wichtigste war, das stand in Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war die Aussage, die über allem steht und das ist die Hoffnung, die auch Habakuk trägt. Aber wir haben auch gelernt, dass Gott, wer Gott loslässt und sich auf Gewalt und Götzen verlässt, der geht unter. Und daran knüpfen wir heute in der Predigt an. Es geht nämlich jetzt weiter mit den Wehrufen. Und ich fand das super, dass die Damaris vorher schon mal den ganzen Text gelesen hat, weil das hätten wir jetzt in der Predigt gar nicht alles behandeln können. Da kam sehr, sehr viel vor. Ich möchte das vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Ich glaube, in dem Text, den du gelesen hast, stand jetzt nicht wehe dem, sondern das war ein bisschen anders formuliert. Aber diese Wehrufe sind ein Gerichtsruf Gottes. Und der ist gerichtet an die Babylonier. Das müssen wir einfach wissen, im Hinterkopf behalten. Und er richtet sich an ein bestimmtes Verhalten, was gegen Gott und seine Gebote ist und was Gott nicht durchgehen lassen kann. Und die Nation Babylon stand damals einfach für Aggressivität, für brutales Morden. Das haben wir in der letzten Predigt gehört, über Habgier und auch für Götzendienst. Aber die Wehrufe sind nicht nur ein Drohruf an Babylon, sondern ich glaube, da steckt noch mehr hinter. Das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die für uns drin steht. Und ich möchte heute über den fünften Wehruf sprechen, den letzten. Möchte aber ganz kurz noch einmal die vier Mini zusammenfassen. Der erste Wehruf geht gegen die Habgierigen. Der zweite geht gegen Gewalttäter. Der dritte geht gegen Unterdrücker. Und der vierte gegen Verführer. Und heute möchten wir über die Götzendiener sprechen. Und ich lese jetzt nochmal den Predigttext aus einer etwas anderen Übersetzung, aus der Guten Nachricht, einmal komplett durch. Was nützen Götterbilder aus Holz oder Metall, angefertigt von Menschenhand? Sie sind nichts als Lug und Trug. Wie kann jemand auf stumme Götzen vertrauen, die er selbst hergestellt hat? Tod und Verderben über den, der zu einem Stück Holz sagt, wach auf, und zu einem toten Stein, werde lebendig. Prächtig sind sie mit Silber und Gold überzogen, aber es ist kein Leben in ihnen und Rat wissen sie nicht. Der Herr aber in seinem heiligen Tempel, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still, erweist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Meine Predigt möchte ich heute in zwei Punkte gliedern, und zwar einmal die Verse 18 und 19, Vertrauen auf Götzen ist sinnlos, und dann der Umkehrschluss, Vertrauen auf den lebendigen Gott allein in Vers 20. Und mit zwei rhetorischen Fragen startet der fünfte Wehruf. Wenn ihr richtig aufgepasst habt, was nützen Bilder, die von Menschen erschaffen wurden eigentlich? Und das zweite ist, wie kann man denn auf einen Götzen vertrauen, der stumm ist? Lesen wir in dem Text. Doch um das richtig zu verstehen, gehe ich mit euch einmal zurück zum Anfang. Ganz zum Anfang. Gott schafft den Menschen als sein Abbild und lebt mit ihm im Garten Eden in Perfektion zusammen. Und das mit der ganzen Schöpfung. Und was machen die Menschen? Sie beten Gott allein an. Das war der Sinn und Zweck des Menschen. Warum hat Gott ihn geschaffen? Damit sie in Beziehung miteinander leben. Als dann aber der gefallene Engel Satan dazu kam, wurde es ein bisschen anders. Er verführte den Menschen und es ging ihm gar nicht darum, dass die Menschen ihn anbeten, also den Teufel, sondern einfach, dass sie sich gegen Gottes Gebote stellen. Das war sein Ziel. Erst Eva und dann Adam. Sie vertrauten nicht mehr darauf, was Gott sagte, sondern was die Schlange zuflüsterte. Und dann kam der Riss, die Trennung zwischen Mensch und Gott. Und was ist passiert? Die Anbetung wurde vertauscht. Man betet nicht mehr Gott allein an, sondern es waren andere die Dinge, die wichtig wurden. Und das ist der Ursprung von Götzendienst. Da ist es entstanden. Zum ersten Mal in der Bibel lesen wir von Götzen im 1. Mose 31. Da hat die Rahel einen Hausgötzen ihres Vaters Laban gestohlen. Und das Wort für Götze, was wir in unserem Text finden, ist aber ein anderes Wort. Das ist nicht das Wort Hausgötze, sondern das ist das Wort, jetzt hoffe ich, dass ich richtig aussprechen kann. Gibt es jemand, der Hebräisch kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ihr seht es auf jeden Fall da. Päsel, würde ich jetzt mal sagen. Und es bedeutet eine Statue oder Kultstatue oder ein Bildnis. Wenn ihr das Wort hört, wo könnte das sonst noch in der Bibel vorkommen? 10 Gebote. Zweites Gebot ist, du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist genau das Wort, was da steht und was auch in unserem Text vorkommt. Der Grundgedanke ist, Gott ist unsichtbar, Gott ist unvergleichlich, er ist unnachahmbar und kein Bild, kein Bildnis, keine Statue könnte ihn jemals darstellen. Und die Gefahr ist dabei, dass so ein Symbol schnell als Ersatz gesehen wird. Gott möchte also die Abhängigkeit zwischen Mensch und ihm aufrechterhalten. Und deswegen sagt er, macht euch kein Bildnis, macht euch keinen Ersatz, weil es niemals Gott sein kann. Und in Vers 19 spricht Gott dann diesen Wehruf aus. Tod und Verderben über den, wehe dem. Tod und Verderben über den, der zu einem Stück Holz sagt, wach auf, und zu einem toten Stein, werde lebendig. Prächtig sind sie mit Silber und Gold überzogen, aber es ist kein Leben in ihnen und Rat wissen sie nicht. Und ich finde, dieser Vers zeigt für mich so ein bisschen die Absurdität von Götzendienst in der ursprünglichen Form. Man spricht mit Figuren aus Holz und aus Stein, vielleicht kommt euch jetzt so ein bisschen nahe, warum diese Gegenstände hier sind, als wenn sie etwas bewirken könnten. Und man überzieht sie mit Gold oder Silber, damit sie göttlich wirken, damit sie den Schein haben von was Schönem. Aber es ist kein Leben in ihnen, das sagt uns das Wort ganz eindeutig, sie sind stumm, sie sind leblos. Und da kommen noch stärkere Worte zu Kraft, die jetzt hier nicht stehen. Es ist kein Leben in ihnen, in der Elberfelder Übersetzung steht, sie sind geistlich tot und es ist kein Lebensodem in ihnen. Da kann nichts kommen. Okay? Und es gibt eine weitere Beschreibung, die finden wir in den Psalmen, wie Götzen auch beschrieben werden. Und wie die Bibel, der Psalmist, die Kraft eines Götzen beschreibt. Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold. Ein Machtwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie, können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten und mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Also nochmal das zusammengefasst, was gerade da stand, es ist kein Lebensodem in ihnen. Sie sehen zwar aus wie eine Statue, wie ein Abbild, aber es ist nichts an Leben in ihm. Und was tut Gott hier? Gott spricht das gerechte Urteil den Menschen zu, die wirklich erwarten, dass aus diesen toten Götzen eine Antwort kommt. Die da wirklich drauf hoffen, dass da jetzt etwas, eine Weisung fürs Leben kommt. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere hier denken, okay, Samu, hör mal auf, das ist das Alte Testament. Götzendienst ist doch was total Altmodisches. Das gab es nur früher. Und wie blöd konnten die Leute denn damals sein, wirklich was zu erwarten, wenn sie einer toten Statue was zusprechen oder es anbeten? Was macht Götzendienst denn, oder was machen Götzen allgemein denn aus? Sie vermitteln Werte, die nur Gott geben kann. Annahme, Sicherheit, Glück, Freude. Oder es ist vielleicht eine innere Erwartung, dass ich habe etwas selbst geschaffen und hoffe, dass es jetzt irgendwas mit mir macht. Ich habe ja selbst was gemacht, jetzt gib mir aber bitte was zurück. Und es ist am Ende im Leben etwas im Leben, was den Platz einnimmt, den nur Gott ausfüllen kann. Und ich bin mir sicher, dass diese Message auch für uns heute relevant ist. Holz. Damals ein alltäglicher Gegenstand, braucht man jeden Tag, um Feuer zu machen. War aber auch was Vergängliches, weil es verbrennt. Es ist leicht zu bearbeiten. Jesaja sagt mal, ein Mensch nimmt einen Baum, ein Teil wird verbrannt und aus dem Rest macht er einen Gott. Das hat Jesaja mal gesagt. In Jesaja 44 kann man das nachlesen. Das ist ein Gegenstand, der angesprochen wird. Und dann der Stein. Scheinbar stabil, hart, wirkt unzerstörbar, oder? So ein Stein, den kaputt zu kriegen, ist schon schwierig. Vielleicht in so einer heftigen Kraftpresse kriegt man den irgendwann mal kaputt. Aber am Ende passiert da auch nichts mit. Der ist stumm und tot. Kann nichts, wenn ich jetzt sage, Stein, tu irgendwas, wird er nichts tun. Und dann gibt es das Dritte, was erwähnt wird. Und das ist Metall, was mit etwas überzogen ist, was hübsch aussieht. Ich habe mal von meiner Frau aus der Firma, haben wir mal was mitgebracht. Das ist kein Gold, aber das ist Messing. Das glänzt auch ganz schön. Und das sieht ja optisch jetzt total hübsch aus. Genauso wie das hier Silber, richtig? Aluminium, Edelstahl, tut mir leid. Und dann gibt's hier noch Kupfer. Der ist jetzt zwar nicht erwähnt in der Bibel, aber das ist jetzt so Gold- und Silberüberzug, ist so das Metall. Und das sieht einfach nur von außen total schön aus. Ist ein trügerischer Glanz. Aber innen drin ist kein Leben. Ich habe jetzt mal wirklich hier was mitgebracht, was innen hohl ist. Das ist nichts. Nur von außen total schön aus. So, und was kann das jetzt für uns Menschen im 21. Jahrhundert heißen? Das ist die Frage, oder? Ich weiß, dass mir mal gesagt wurde, dass bei Propheten ganz oft Bildsprache verwendet wird. Und die hat für die Menschen damals eine Bedeutung gehabt, aber auch für uns heute kann die Bedeutung haben. Und ich habe das mal so übertragen. Holzgötze, das ist dieses Bild. Etwas Vergängliches, etwas Flüchtiges, wenn wir das zum Wichtigsten machen. Ich habe ja mal gezeigt, so Beauty, wenn man die ganze Zeit in den Spiegel schaut, irgendwann wird man alt und dann kann man das auch nicht mehr aufrechterhalten, was man aber in jungen Jahren war. In der Mitte der Social Media Star, der sich zeigt und irgendwann schlechte Presse und geht das auch in den Bach runter. Also das ist auch etwas, was vergänglich ist. Und dann noch ein Beispiel für Partys, wenn man sein Leben ausrichtet auf Party jeden Tag oder jedes Wochenende, nur darauf hinlebt, Party zu machen. Das ist der Holzgötze, wenn ich mich daran klammer, etwas Alltägliches zum Wichtigsten zu machen. Weiter geht's mit den Steingötzen. Steingötzen geben dir scheinbar Sicherheit, wirken stabil. Karriere zum Beispiel, links die Frau, die hat richtig Karriere gemacht und jetzt geht sogar noch nach oben, Promotion, also Beförderung, darauf richtet sie ihr Leben aus. In der Mitte derjenige, den geht es nur um Gesundheit. Da wird alles gemacht, damit das Leben möglichst glimpflich verläuft und alle Dinge werden da in Betracht gezogen, das ganze Geld wird daraufhin ausgegeben. Und das ganz Rechte ist Besitz. Ich habe ein Auto, ich habe ein Haus und ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen gekauft, aber das reicht noch nicht, ich brauche noch mehr. Das ist der Verlass auf Steingötzen. Die geben dir scheinbare Sicherheit, aber auch das hat irgendwann ein Ende. Und dann, was fehlt noch? Die Metallgötzen. Und das ist der Glanz, der äußere Glanz von Geld, von Statussymbolen, von Technik. Da könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Ich habe jetzt mal beispielsweise da ein Auto gezeigt, wie man sich in Geld suhlt. Das ist vielleicht das Offensichtliche, oder? So dieser äußerliche Glanz von außen, alles schön. Aber es gibt auch einen äußerlichen Glanz, der viel, viel tiefer geht. Und zwar ganz rechts, der Mann, scheinheilig. Nach draußen alles super, aber innerlich geistig tot. Auch das kann ein Götze sein, dass man sich daran klammert, was man andere von einem denken, wenn man zum Beispiel in die Gemeinde geht oder überall mitmacht. Aber innerlich ist da nicht viel da geblieben. So, und ihr Lieben, ich glaube, der Teufel ist nach wie vor in der Welt und er ist nach wie vor, ist es sein Ziel, Menschen von Gott wegzulenken und ganz besonders uns Christen in unserer Berufung zu stören und zu entmutigen, von der Mission, andere Menschen zu Gott zu führen. Ich habe vorher darüber gesprochen, dass der Teufel gar nicht im Sinn hat, dass man ihn anbetet. Er möchte nur, dass die Menschen Gott nicht nachfolgen und dass sie nicht seine Gebote halten. Und das schafft er am besten, indem er sie von ihm weglenkt und sich irdischen Dingen hingibt. Und ja, wir leben heute im 21. Jahrhundert. Ich glaube, es ist normal, dass jeder ein Auto haben darf. Es ist auch normal, dass jeder Geld besitzen darf, ein Smartphone hat, um alles möglichst komfortabel zu gestalten. Und ich glaube auch, dass bei jedem, bei mir persönlich, bei dir persönlich, andere Challenges sind. Jeder hat andere Herausforderungen. Für den einen ist das Auto nur ein Gegenstand, wo man von A nach B kommt. Kein Bock drauf, ne? Für den anderen aber ist es das Statussymbol schlechthin. Ich möchte so viele Autos wie möglich haben, die sollen immer schön aussehen. Und man erwartet auch, dass andere das sehen. Boah, hat der tolle Autos. Dann fahre ich jetzt hin und zeig das mal. Oder für den einen ist das Handy nur Mittel zum Zweck. Ich telefoniere damit nur und fahre damit, nutze es zum Navi und den Rest liegt in der Schublade. Da gibt's wirklich Leute, die das so noch haben. Aber für andere ist es Lebensinhalt. 6 bis 8 bis 10 Stunden am Tag, völlig normal. Ich teile alles mit dem Handy. Gar kein Problem, wo das hingeht, wer das hört, wer das sieht, ist mir eigentlich egal. Also unabhängig vom Gegenstand, was merken wir? Es ist der Stellenwert im Herzen. Und wir haben gerade über das Lied gesungen, das Herz der Anbetung. Ja, Gott ist das Herz so wichtig, nicht was von außen ist, sondern das Herz. Und es gibt einen Bibelvers, der ist mir so wichtig geworden, den möchte ich euch unbedingt weitergeben. Und ich finde, der gibt uns eine gute Leitlinie, wie wir damit umgehen können. 1. Korinther 7, Vers 31. Wer von den Dingen der Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Wer von den Dingen der Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Was verbietet die Bibel hier nicht? Die Dinge der Welt zu nutzen. Wer davon Gebrauch macht, darf sie nicht gefangen nehmen lassen. Das bedeutet nicht, dass es mir jetzt verboten ist, ein Auto zu besitzen oder ein Handy zu besitzen oder eine Versicherung zu haben. Das ist alles gut und das ist auch wichtig. Wir sollen nicht naiv sein. Aber das Wichtige ist, wir dürfen uns nicht gefangen nehmen lassen. Wer hat wen im Griff? Habe ich mein Handy im Griff? Oder steuert das Gerät mich so stark, dass ich immer irgendwie, wenn ich unterwegs bin, wo ist mein Handy jetzt und ich kann die Ruhe jetzt nicht genießen, ich brauche jetzt mein Gerät. Oder dass ich das sogar unterbewusst mache, eigentlich gar nicht will, eine halbe Minute drauf bin und es wieder wegstecke. Dann kontrolliert das Gerät mich. Ich kontrolliere es nicht mehr. Und das sind da die Fragen, die wir uns stellen müssen. Lege ich mein Vertrauen zu sehr auf die vermeintlichen Sicherheiten im Leben? Ist es der äußere Schein, der äußere Glanz? Oder ist es das alltägliche Vergängliche, der Holzgötze? Im Gegenruf von Jesus lesen wir in Johannes 10, Vers 10. Ein so wichtiger Vers für uns. Denn der lebendige Gott verspricht keine Leere, wie es Götzen tun. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Es ist keine leere Hülse, die nur schön aussieht, was Gott verspricht. Ein Götze kann dir niemals wahre Erfüllung geben. Du sehnst dich immer nach mehr. Die Menschen, die alles haben, frag die mal, die ultra reich sind, ob die am Ende sind. Nein, die wollen immer noch mehr haben. Und daran sehen wir, dass Götzen niemals die wahre Erfüllung bringen können. Das kann nur Jesus alleine. Und er bringt das wahre Leben. Und somit komme ich zum zweiten Punkt. Vertrauen auf den lebendigen Gott alleine. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still, erweist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Es ist eine Machtdemonstration des Schöpfer des Universums, dem Herrscher der Welt, unserem lebendigen Gott. der krasse Gegensatz zu den Götzen. Gott ist lebendig, er ist ewig und er wohnt in seinem heiligen Tempel. Das bedeutet, übertragenen Sinne, das Wort Tempel ist der himmlische Tempel, ist sein Zuhause, er regiert die Welt. Und um das noch ein bisschen besser zu verstehen, beschreibt Jeremia, der zur selben Zeit gewirkt hat wie Habakuk. Also die waren zur selben Zeit unterwegs, wo Babylon so im Aufsteigen war. Und er gibt hier uns ein bisschen mehr Kontext. Der einzig wahre Gott ist der Herr. Der lebendige Gott ist König bis in alle Ewigkeit. Wenn er zürnt, bebt die Erde und die Völker können es nicht ertragen, wenn er grimmig ist. Das sollt ihr denen sagen, die andere Götter anbeten. Eure Götter, die weder Himmel noch Erde geschaffen haben, haben unter diesem Himmel nichts zu suchen und werden von der Erde verschwinden. Damals glaubten die Babylonier an einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Deswegen steht das da. Gott schuf die Erde durch seine Macht und er hat sie durch seine Weisheit fest gegründet. Er hat den Himmel ausgebreitet durch seine Einsicht. Beim Lärm des Donners lässt er Wassermassen vom Himmel herabstürzen. Er treibt die Wolken von Ende der Erde heran und lässt im Regen Blitze vom Himmel fallen. Den Sturmwind befreit er aus seinen Kammern. Das habe ich mir vorgestellt, wo ich das gelesen habe. Also die gewaltigen Naturgewalten, die wir in der Welt sehen, das ist Gott, der dahinter steckt. Und das ist so unfassbar. Jeder, der Zeuge dieser Naturgewalten wird, bleibt erstarrt stehen. Das Wort erstarrt stehen bedeutet auch verstummt, wird ruhig. Er kann nicht verstehen, woher sie kommen, also die Naturgewalten, oder wer sie erschaffen hat. Dann schämt sich jeder Goldschmied seines Kunstwerks. Sein Götze, den er gemacht hat, ist eine reine Lüge. Es ist kein Hauch von Leben in ihm. Dieser unfassbare Gegensatz zu unserem lebendigen Gott und diesen scheinbaren Götzen, die kein Leben in sich haben. Und das ist die Reaktion von uns, oder sollte die Reaktion von uns auf diese Schöpfung sein, in der wir leben. Ehrfurcht, still werden, das mal wahrnehmen und es nicht als selbstverständlich hinnehmen. Und das gerade in einer Zeit, in der die Welt um uns so laut schreit nach Aufmerksamkeit. Nachrichten hier, Social Media da, To-Dos hier, neue Serie, neues Game, ich muss alles machen. Immer was los und man wird einfach nicht fertig. Kennt ihr das? Gott möchte dich und mich heute persönlich herausrufen und ermutigen, bewusst vor ihm zur Ruhe zu kommen. Anzuerkennen, dass er Gott ist, dass er alles in der Hand hält und ich eigentlich nichts dazu tun kann. Und das ist dieser krasse Unterschied zu den toten Götzen. Die schreien nach Aufmerksamkeit. Und was macht Gott? Er lädt zur Stille ein vor ihm. Die Götzen schreien nach Aufmerksamkeit und wollen mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und Gott lädt zur Stille ein. Einfach mal da zu sitzen und mal seine Gegenwart spüren. Seine Natur, in die Natur gehen. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich sagte, wir müssen das mal mehr machen. Einfach mal mehr uns auch persönlich für uns selbst die Zeit nehmen, in der Natur Gott zu erkennen. Und ich weiß, dass der Alltag immer proppevoll ist und die Zeit sich zu nehmen sehr anstrengend und herausfordernd. Aber wenn wir Jesus unser Leben geben, dann treffen wir nicht einmal die Entscheidung für ihn, sondern wir treffen sie täglich für ihn. Und wenn wir das tun, wenn wir uns täglich die Zeit für ihn nehmen, dann merken wir, wie erfüllend diese Zeit ist und wie uns andere Dinge immer weniger wichtig erscheinen. Und Gott tut dann seines dazu und wird uns Stück für Stück verändern. Und jetzt mal ganz persönlich, ich habe 3 Fragen für dich rausgesucht. Und denk jetzt nicht darüber nach, was dein Nachbar vielleicht gebrauchen könnte oder was der Kumpel, was auf dem vielleicht zutreffen könnte, sondern denk mal ganz an dich dabei. Heute steht Babylon für die Ablehnung Gottes. Wo lässt du dich von Götzen ablenken? Setzt du dein Vertrauen noch zu sehr auf materielle Dinge und vertauscht die Anbetung, die Gott alleine gebührt? Oder fällt es dir schwer, in dieser überdrehten Welt vor Gott zur wahren Ruhe zu kommen? Und ich bin totaler Fan davon, nicht einfach nur drüber nachzudenken, was man machen könnte, sondern wirklich was in der Hand zu haben und sagen, das will ich tun. Praktisch werden. Und deswegen habe ich für euch 3 konkrete Schritte. Und Melina und Dorina werden jetzt einmal rumgehen und euch diese 3 Schritte geben. Und ihr entscheidet euch dann für einen, den ihr mitnehmt und den in die nächsten Wochen mitnehmt und wo ihr wirklich konkret dran gehen wollt. Ich habe auch immer einen Bibelvers dabei getan, dass euch das hilft, auch nochmal in die Bibel zu gehen und zu gucken, was sie dazu sagt. Schritt Nummer 1. Ich will meine Götzen entlarven und erkennen, wo Dinge oder Menschen den Platz Gottes in mir eingenommen haben. Oder ist es Schritt 2? Ich will loslassen lernen und mein Vertrauen bewusst alleine auf Gott setzen und ihm die Ehre geben. Und der 3. Schritt, ich will zur Ruhe bei Gott kommen, indem ich mir Zeiten der Stille mit ihm schenke. Such dir gerne etwas aus, was zu dir heute gesprochen hat, wo Gott dir wirklich sagen möchte, das möchte ich in dir bewirken. Ich möchte in dir einen neuen Menschen erschaffen. Und da ist ein großer Teil davon, dass wir auch Dinge abgeben, die uns vielleicht wichtig erscheinen, aber die eigentlich in Gottes Sicht total unwichtig sind. Und ich finde immer so extrem wichtig, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, schauen wir auf den, der uns errettet hat. Für Jesus, der alles gegeben hat, der keine Kosten, keine Mühen gescheut hat und alles auf sich genommen hat, nur um uns Sünder, wo wir nichts haben und vor ihm stehen, der uns errettet hat. Und wir dürfen ewiges Leben mit ihm haben. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Daran dürfen wir uns festhalten. Und jetzt möchten wir vorangehen für ihn. Wir möchten Dinge ablegen. Und dazu ermutige ich euch. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen heute. Und ich möchte gerne noch einmal mit euch beten. Himmlischer Vater, du bist der Herrscher des Universums. Du hast diese Welt geschaffen. Und wir glauben daran. Und auch wenn unser Glaube ganz klein ist wie ein Senfkorn, dann siehst du ihn trotzdem. Du schaust ganz tief in unser Herz. Und wir möchten anerkennen, Vater, dass du alleine der Gott bist, dem wir unser Leben anvertrauen möchten. Und das bedeutet, auch mal Dinge hinter sich zu lassen, die auf Dauer keine Erfüllung, keinen wahren Frieden geben werden. Vater, ich bitte dich, dass du uns und jedem persönlich hier heute begegnest, dass du zu uns sprichst und dass du uns den Mut und die Kraft gibst, die Dinge auch durchzusetzen, die wir jetzt da uns vorgenommen haben. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wir sind hier nicht alleine in einem Kampf, sondern wir sind als Gemeinde zusammen unterwegs. Hilf uns, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir da keine Angst vor haben brauchen. Vater, danke, dass du mit uns diesen Weg gehst und dass wir bei dir fest und sicher sind und dass du in Ewigkeit die Zeit mit uns verbringen möchtest, dass du das willst. Schenk uns das Wollen und Vollbringen, dass wir in deinem Geist wandeln, dass wir die Dinge ablegen, die uns lähmen, die uns fernhalten von der Berufung, die du uns geschenkt hast, Vater. Amen.